Ja, freut mich, dass ich heute mal wieder bei euch sein kann. Und wir machen bei uns in Nürnberg über den Sommer eine Serie über Gottes Eigenschaften. Und wir müssen das ja nicht immer neu erfinden. So, von daher habe ich gedacht, ich übernehme das auch hier. Und habe mich entschieden, die zu nehmen über Gottes Allgegenwart. Wenn man manchmal gerade in kleinen Gemeinden oder in seinem Leben denkt, zu sagen, ja, dass Gott groß ist, das wissen wir ja, aber ist er auch hier in meinem kleinen Leben, in meiner Situation, gibt es da nicht Wichtigeres oder Größeres zu tun? Dankeschön. Aber Gott ist überall gleichzeitig anwesend, er muss sich nicht teilen. Ja, wir sagen manchmal, ja, ich wäre gerne an dem Ort und an dem Ort, aber ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Gott hat nicht ein Problem damit. Und Gottes Allgegenwart ist für mich eine faszinierende Eigenschaft, weil sie seine Größe und seine Nähe kombiniert. Er ist so groß, dass er überall gleichzeitig sein kann und trotzdem so nah, dass er auch hier dabei ist. Und dazu wollen wir vier Punkte sehen. Haben wir die Präsentation dafür? Ich brauche nur drauf drücken. Okay, dann ja. Okay, und dieses ist nicht, was wir uns über Gott ausdenken, ja? Sondern wir können Gott nur zu dem Ausmaß erkennen, wie er sich offenbart hat. Das heißt, wir entnehmen aus seinem Wort, wie er ist. Ja? Ich kann dich nur zu dem Ausmaß kennen, wie du mir was von dir erzählst. Ich bin nicht regelmäßig hier, ich kenne euch nicht so gut. Ja? Und wenn du dann beim Eingang begrüßt hast und sagst, hallo, ich bin die Magdalena, dann weiß ich zumindest schon mal einen Namen, aber noch nicht viel mehr. Ein bisschen was gibt das Äußere her. Aber da Gott unsichtbar ist, können wir das noch nicht mal das Äußere nehmen. Ja? Das heißt, wir können ihn nur zu dem Ausmaß erkennen, wie er sich offenbart hat. Und einer seiner Eigenschaften ist eben seine Allgegenwart. Und die bezieht sich räumlich, aber auch zeitlich. Und das ist der erste Punkt, den ich gerne zeigen möchte. Gott ist ewig. Die meisten von euch, die regelmäßig in Gottesdienste gehen, ihr kennt, wie die Schrift anfängt. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das heißt, Gott war da schon da gewesen. Es ist nicht, im Anfang wurde Gott geschaffen. Ja, sondern Gott ist ewig, er war da gewesen und er schuf. Er ist von Ewigkeit her, so heißt es in 1. Timotheus 1, Vers 17, und heißt es, dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, er ist immer da. Und das ist für uns so schwierig vorzustellen, weil wir sind in diesen Zeitraumdimensionen gefangen. Wir können uns nichts anderes vorstellen, als dass etwas in der zeitlichen oder in der räumlichen Dimension ist. Dass etwas darüber hinaus ist, das ist in unserem Kopf ein bisschen schwierig. Aber Gott ist Geist und daher nicht an die Einschränkung eines Körpers gebunden. Ein Körper kann nicht gleichzeitig an mehreren Orten sein. Der ist räumlich und zeitlich gebunden. Aber Gott ist es nicht. Und so konnte Jesus sagen, als er hier auf der Erde war, in Johannes 17, Vers 24, in seinem Gebet zum Vater sagt er, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also bevor die Welt überhaupt geschaffen wurde, hatten wir schon diese Beziehung zueinander. Und ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, dass diejenigen, die an mich glauben, dass sie das einmal sehen können. Dass die unsere Beziehung live erleben dürfen. Dass sie bei uns in der Herrlichkeit sind und das miterleben. Und so lesen wir durch die Bibel hindurch, wie Gott immer wieder in die Weltgeschichte eingegriffen hat, eingreift und auch wieder eingreifen wird mit den Vorhersagen, was noch geschehen wird. So hat er eingegriffen, als er die Israeliten aus Ägypten befreit hat. Und da, kurz davor ist in 1. Mose 3, wo er dann zu Mose spricht und ihm den Auftrag gibt, das ist das Kapitel mit dem brennenden Busch. Und da heißt es, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Ja? Nicht, ich war irgendwann gewesen oder ich werde sein, sondern ich bin. Und ich bin das immer und das von Generation zu Generation. Ich bin. Und viele von euch kennen, dass auch Jesus dieses immer wieder gebraucht. Die Ich bin auch sagen, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Wasser, ich bin der Weinstock, ich bin die Tür und so weiter. Eine Aussage, die häufig nicht in dieser Auflistung drauf ist, weil sie nicht in Johannes ist, wie die meisten anderen, ist ganz am Ende vom Matthäus-Evangelium. Die meisten von euch kennen das und dort heißt es im letzten Vers in Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ja? Und ich habe es extra nochmal nachgeschaut, weil ich wollte sagen, naja, manchmal ist die Übersetzung so, naja, wie ist es im Griechischen, da heißt ich, Ego und bin, Eimi. Und so wird es dann bei diesen anderen gebraucht. Ich bin, Ego, Eimi. Und das ist genau, was hier auch steht. Das heißt, Jesus nimmt diesen Anspruch und sagt, der ich bin, der Yahweh, der sich vorgestellt hat, derjenige, der allgegenwärtig ist, der war von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sagte, ich bin und ich bin bei euch und ich bleibe bei euch, weil ich ja bin, nicht nur war. Und ich bin bei euch alle Zeiten bis zur Vollendung des Zeitalters, bis die Erde nicht mehr existiert und dann sind wir bei ihm. Ja, und dann ist er weiter. Aber er gibt diese Zusage und sagt, Gott ist immer und er ist immer bei uns. Er ist so groß, dass er überall gleichzeitig ist, aber er ist auch so nah, dass er da ist. Und das hat verschiedene Auswirkungen und wir wollen welche davon sehen. Zweitens, Gott ist groß genug, dass du ihm nicht entfliehen kannst. Das haben verschiedene versucht und das bekannteste Beispiel ist vermutlich aus der Bibel? Jonah. Ja, der versuchte vor Gott zu fliehen, er hatte einen Auftrag bekommen, geh nach Nineveh und er versucht in die andere Richtung zu fliehen. Wir können uns weigern, Gott zu gehorchen, aber wir können nicht verhindern, dass Gott uns findet. Wir können versuchen, wegzulaufen, wir können versuchen, uns zu verstecken, wir können sagen, nee, ich mache mein eigenes Ding. Wir können sagen, ich gehe nicht in die Gemeinde, ich will das nicht, ich mache meine Sachen. Aber wir können nicht verhindern, dass Gott auch dann da ist und dass er sieht, was wir machen. Und das sehen wir auch wieder durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Ne? Schon seit den ersten Menschen, Adam und Eva, Garten Eden. Und was haben sie gemacht? Sobald sie von der verbotenen Frucht gegessen hatten, sie versuchen, sich zu verstecken. Ja? Und das lesen wir 1. Mose 3, Vers 8. Adam und Eva hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und kennen das. War das erfolgreich? Ja, auch wenn Gott sagt, Adam, wo bist du, war nicht so, ich kann dich nicht finden. Ich weiß ganz genau, wo du bist. Ja, aber ich will, dass du mit mir redest. Ich weiß, wo du bist. Ein Kapitel später geht es ihren Söhnen, oder ein, ich besser, denn Kain hat Abel erschlagen. Und da heißt es dann in 1. Mose 4, der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, was du angestellt hast und ich bin da. Wir versuchen häufig, dem Herrn, gerade wenn wir gesündigt haben, das ist ja irgendwie unangenehm. Ja, und dann versuchen wir irgendwie dem zu entfliehen. Aber so wie es bei Adam und Eva nicht funktioniert hat, wie es bei Kain nicht funktioniert hat, so funktioniert das nicht. Und so sagt auch der Psalmist im Psalm 139, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, bist du da. Bettete ich mich in den Scheol, in das Totenreich, siehe, du bist da. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Ich kann vor ihm nicht entfliehen. Und das sollte uns motivieren, dann so zu leben, dass er dabei sein kann. Dann sagt, die meisten Kinder sind jetzt rübergegangen, ein paar Jünger haben wir noch dabei. Ja, und vielleicht ist es manchmal so, du weißt, da ist etwas, was nicht machen solltest, und Mama und Papa, einer von den beiden, macht die Tür auf und kommt in dein Zimmer. Ja, also schnell verstecken. Oder bei der Arbeit, du hast am Handy gespielt, wo du eigentlich arbeiten solltest, ja, und der Chef kommt rein, schnell, schnell weg, schnell gelöscht, soll ja keiner mitkriegen. Aber wenn wir uns wirklich bewusst machen, Gott ist da, ich kann nicht schnell was wegtun, ich kann nicht schnell was wegklicken, ich kann nicht schnell unter die Bettdecke, als wenn er das nicht sehen könnte. Ja, man sieht es. Und manche benutzen das so, pass auf, ja, Gott sieht. Aber warum tut er das? Er möchte uns motivieren, dass wir für ihn leben, dass wir die Zeit so nutzen. Ja? Wenn, benutze das erste Beispiel nochmal, wenn die Eltern reinkommen und du gerade was gemacht hast, ist das, weil die Eltern dich so hassen, zu sagen, oh, ich versuche irgendeinen Fehler zu finden. Ich hoffe nicht, dass du solche Eltern hast. Ja? Aber eigentlich ist, die wollen ja was Gutes für mich. Wir haben doch sonst eigentlich eine ordentliche Beziehung. Vielleicht ist deine nicht so gut gewesen, tut mir leid für dich, aber beim himmlischen Vater, bei Gott, er will das Beste für uns und wir kommen gleich dazu. Ja, das heißt, wenn er hereinkommt und wenn er es sieht, wenn Gott alles sieht, dann ist das nicht, um uns zu vernichten, sondern uns zu versöhnen. Das kommt hier gleich noch an die Leinwand. Zuerst noch in Johannes 3, dort heißt es, jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Also wer das Richtige getan hat, der hat keine Angst, wenn der Chef reinkommt. Ja? Wer gut gelernt hat, hat keine riesige Angst, wenn eine Prüfung kommt. Ja? Vielleicht trotzdem mulmiges Gefühl zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob es gut genug war, aber ja, wenn ich das gemacht habe, was richtig war, dann habe ich keine Sorge. Es ist dann, wenn ich was gemacht habe, wo ich wusste, dass es verkehrt war. Ja? Wenn ich weiß, ja, ich bin richtig gefahren, ich habe, glaube ich, nichts verkehrt gemacht. Und wenn die Polizei vorbeifährt, ist okay. Ja? Vielleicht trotzdem so kurz, war irgendwas, ne? Aber dann zu sagen, nee, eigentlich habe mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten, ist alles in Ordnung. Die suchen jemand anders, nicht mich. Ja? Also das heißt, wenn ich aufrichtig bin, und so eben auch vor Gott. Aber er sagte, wer Arges tut, hasst das Licht. Ja, wer ist das? Ich gehe ein Vers zurück. Und wenn du es in deiner Bibel mitlesen möchtest, kannst du es gerne machen. Also Johannes 3, Vers 19. Da heißt es, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Welche Menschen? Steht nur die Menschen. Die da draußen. Nein, alle Menschen. Okay? Wir alle haben ihn zuerst nicht angenommen. Ja? Und weil unsere Taten böse waren, weil wir Sünder sind. Okay? Aber Gott möchte mit diesem Licht in unser Leben hineinscheinen. Gott weiß, was dieses war. Er spricht das immer wieder bei Menschen, gerade in der Bibel, können wir es nachlesen, auch an. Und er tut das in unserem Leben. Ja? Egal, ob jemand gläubig ist oder nicht, wir alle haben ein Gewissen. Ja? Und wir alle kennen das. Das heißt, du tust irgendwas und du weißt es nicht richtig und es so, hätte das nicht machen sollen. Okay? Aber dieses, ich habe es eben schon gesagt, ich möchte, dass wir uns das merken. Gott konfrontiert uns nicht, um uns zu vernichten, sondern um uns zu versöhnen. Wenn das Gewissen anschlägt, wenn du dich schuldig fühlst, dann ist es nicht, weil Gott uns bestrafen möchte, sondern er zeigt darauf die Aufmerksamkeit und sagt, du bist aus der Gemeinschaft weggegangen, aber ich möchte, dass die wiederhergestellt wird. Deswegen zeige ich dir das auf, damit das wiederhergestellt ist. Ich tue das nicht, um dich zu blamieren. Ich bin eigentlich schon dankbar, dass heutzutage die Bibel nicht weitergeschrieben wird, weil ich nicht weiß, ob ich immer so glücklich wäre, wenn alles aufgeschrieben würde, was Volker gemacht hat. Wir können zurücklesen und sagen, Abraham, naja, der Abschnitt da, was wir vorhin gelesen haben, war nicht ganz so glücklich gewesen. Ja, und ich glaube, wir alle haben Abschnitte in unserem Leben, wo ich sage, es muss ja nicht die ganze Welt lesen. Ja? Aber Gott hat das immer wieder getan. Und wieder nicht, weil er Abraham hasste, nicht, weil er Adam und Eva hasste, nicht, weil er Kain nicht ausstehen konnte, sondern weil er wollte, dass sie versöhnt werden, weil er wollte, dass sie zurückkommen. Ja? Und Gott sieht dieses, aber er möchte, dass wir uns mit ihm versöhnen. Aber dazu ist die Einsicht nötig. Ich habe gesündigt. Ich habe mich versteckt. Ich habe etwas getan, was nicht richtig war. Und dazu hat er dann, brauchen wir diese Einsicht und dann diese Umkehr zu ihm. Im Alten Testament war es, dass man dann Opfer brachte, zu sagen, ich habe erkannt, ich habe gesündigt und ich muss ein Opfer bringen, um zu zeigen, eigentlich habe ich die Strafe verdient, aber ich gebe dieses Opfer anstelle dessen, damit ich wieder mit Gott versöhnt bin. Und im Neuen Testament hat Jesus Christus genau das übernommen. Und deswegen können wir dieses auch sagen, dass er uns konfrontiert, nicht um uns zu vernichten, sondern um uns zu versöhnen. Wenn er die Schuld aufzeigt, dann zeigt er ja nicht nur und sagt, du bist schuldig, hier ist die Strafe, sondern er macht mehr als das. Er sagt, ja, all die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Ihre Werke waren böse. Aber ich will sie ja nicht bestrafen. Und deswegen habe ich Jesus Christus gesandt. Er hat unsere Schuld, meine, deine Schuld, auf sich genommen, damit Gott uns nicht bestrafen muss. Und deswegen, wenn er es aufzeigt, sagt, warum gehst du weg von mir? Du weißt, dass diese Handlung, dass diese Gedanken, dass diese Worte eine Trennung machen zwischen dir und mir. Ich möchte die Gemeinschaft wieder haben. Ja? Wir hatten Adam und Eva gehabt in 1. Mose 3. Vorher war es eine vollkommene Gemeinschaft. Sie wandelten mit ihm im Paradies. Und er hat gesagt, was hast du gemacht? Jetzt ist ein Bruch in unserer Beziehung da. Und ich spreche das an, weil ich die Wiederherstellung möchte. Gott lässt uns manchmal laufen, bis wir einsehen, dass wir uns verlaufen haben und umkehren zu ihm. Ja. Meisten von euch kennen das Gleichnis, das Jesus erzählt ist. Wir nennen es das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja? Und da ist der Vater repräsentiert Gott. Und der Sohn läuft weg und sagt, ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Ich glaube, ich finde Freude und Zufriedenheit in der Welt. Ich will was erleben. Ich will nicht eingeengt sein mit der ganzen Arbeit, die ich immer zu Hause machen muss. Und der Vater gibt ihm, was er fordert, sein Erbe. Und er haut ab. Und was macht der Vater in der Zwischenzeit? Er wartet darauf, dass der Sohn zurückkommt. Er lässt ihn laufen, er hält ihn nicht auf. Aber als er dann, im wahrsten Sinne des Wortes, bei den Schweinen landet und einsieht und sagt, was habe ich gemacht? Die Knechte meines Vaters geht es doch besser als mir. Ich bin hier am Verhungern und denen geht es so gut. Wie dumm von mir. Aber wie bei den meisten von uns dann, er traut sich nicht wirklich zurückzugehen. Denkt, ah, was wird Papa dann sagen, wenn ich jetzt so zurückkomme? Wenn er mitkriegt, ich habe schon jetzt nach, wer weiß wie langer Zeit, aber anscheinend nicht so lange, all mein Erbe verschwendet. Und wenn er mitbekommt, wie ich gelebt habe, ah, das ist doch zu peinlich, das kann ich nicht machen. Aber was ist der Empfang vom Vater? Steht er da mit dem Schwert oder der Peitsche in der Hand? Warte nur, dass du zurückkommst. Manchmal ist das, was einige an sich vorstellen, wie Gott ist. Aber gerade darum erzählt Jesus das und sagt, nein, so ist es nicht. Sondern der Vater steht mit offenen Armen da. Er wartet darauf, er läuft dem Kind entgegen und sagt, ich bin so froh, dass du zurückkommst. Ich habe mir das die ganze Zeit gewünscht. Und der himmlische Vater, er weiß, bei welchem Schwein wir uns gerade aufhalten. Er weiß, wo wir abgekommen sind vom Weg. Aber er wartet. Er kommt zurück. Ich liebe dich. Ich möchte die Gemeinschaft mit dir. Ich möchte das Beste für dich. Bleib doch nicht dort, wo du keine Zufriedenheit findest. Verlauf dich nicht in den Angeboten der Welt. Sie kosten dich alles und sie geben dir nichts. Komm zurück. Ja, aber du weißt nicht, was ich alles angestellt habe. Ich nicht. Er schon. Und er hat dich trotzdem lieb. Pass auf. Wir haben gesagt, er ist überall immer anwesend. Ja? Das heißt, er wusste auch schon alles vor Grundlegung der Welt. Und das heißt, er wusste alles, nicht nur was du getan hast, sondern was du jetzt tust und was du auch in Zukunft noch tun wirst, wusste er vor Grundlegung der Welt, wusste ganz konkret auch, als er am Kreuz für unsere Schuld starb. Das heißt, er kann sagen, pass auf, egal was, wo du sagst, ich bin zu weit abgekommen. Ich habe was gemacht, das kann Gott nicht vergeben. Doch, dafür hat er schon bezahlt. Aber wir müssen auch umkehren. Christus hat es alles gewusst. Und als er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat, da wusste er komplett alles. Er wusste alle Gedanken, jedes böse Wort, jede böse Tat, alles, was wir angeschaut haben, was wir nicht hätten anschauen sollen, alles, wo wir falsch gehandelt haben. Weil er allwissend ist, ist eine seiner anderen Eigenschaften. Ich weiß nicht, ob es wie im Film vor ihm abgelaufen ist. Weiß nicht, sagt die Schrift nicht. Ja, aber er wusste dieses. Und in diesem Bewusstsein sagt er, ich nehme diese Schuld auf mich. Und ich nehme die Strafe auf mich. Wir können vor Gott nicht entfliehen. Aber wir möchten diesen gleichen Gedanken jetzt auch positiv fortsetzen, auf die andere Seite schauen, nämlich drittens, Gott ist nah genug, dass er dich sieht. Dass er uns eben auch in unserer Not da ist. Und wir haben in der Bibellese 1. Mose 16 gelesen von Hagar. Ja? Und da ist genau dieser Ausdruck, den Hagar gebraucht. Unabhängig, und ich will nicht auf 1. Mose 16 eingehen, ich weiß, da sind einige schwierige Fragen dazu, wer ist an wem schuld? Aber sie ist in der Wüste, sie denkt, ich bin verlassen, im wahrsten Sinne des Wortes, Gott verlassen, war ihr Gedanke. Und stellt fest, nein, es ist Elroy, der Gott, der mich sieht. Er sieht mich in meiner Not. Er hat gesehen, wie Sarah mich behandelt hat. Er hat gesehen, wie ich mich ihr gegenüber verhalten habe. Er hat das alles gesehen und er kümmert sich um mich. Nicht, er hat das gesehen und er sagt, selber schuld, sieh zu, wie du zurechtkommst. Sondern er hat das gesehen, alles Unrecht. Und er kümmert sich um mich. Und vielleicht bist du heute eher in dieser Situation und sagst, ich leide, weil vielleicht andere Menschen falsche Entscheidungen getroffen haben. Weil andere gegen mich gesündigt haben. Und Gott hat auch das gesehen. Und nicht einfach nur sich wie beim Film angeschaut und vielleicht gesagt, pff, na gut, ist halt so. Ja? Sondern ein Gott, der sieht und sich kümmert. Der dieses wahrnimmt. Ja? Auch Jona durfte das bezeugen. Wir haben das schon bei der Flucht gesehen oder kurz angesprochen. In Jona 2 heißt es, Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Sheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Hier ist er in dem Bewusstsein, ich wusste ganz genau, was Gott von mir wollte und ich wollte nicht. Und ich habe gegen ihn rebelliert, ich bin in die entgegengesetzte Richtung fortgelaufen. Ich wusste, was ich tun sollte, ich habe es nicht getan. Und ich habe die Konsequenz. Ich kam in einen Sturm, ich wurde über Bord geworfen, ein Fisch hat mich verschluckt. Und in der Situation betete er und sagte, und der Herr hörte mich. Und hatte Erbarmen mit mir und hat mich dann auch wieder daraus befreit. Und wir können das immer wieder sehen. Gottes Nähe in der Wüstenwanderung, wo er die Israeliten begleitet und direkt geführt hat. Und manchmal wünschen wir uns, eine Führung auf die gleiche Art und Weise, oder? Die Israeliten hatten halt diese Wolkensäule oder Feuersäule dann bei Nacht und sagen, okay, ich brauche einfach nur hinterhergehen. Die Feuersäule leitet mich. Ja? Und manchmal wünschten wir uns zu sagen, so eine Säule vor mir her, okay. Also nicht so eine Säule, so zack, ja, sondern die Wolkensäule, die mich leitet und sagt, okay, ich möchte, dass du dahin gehst. Ja? Komm, hier rum, da ist der richtige Ort. Hier sollst du studieren, diese Arbeit sollst du annehmen, diese Person sollst du kennenlernen. Aber auch damals hat das den Israeliten nicht wirklich geholfen, oder? Gott hatte sie eindeutig geführt. Und waren sie damit glücklich? Lies mal 4. Mose. Ständig haben sie sich beschwert. Wüste. Und das ist nicht da und das ist nicht so. So, das alleine würde nicht helfen. Aber noch auf eine andere Geschichte eingehen. Gott ist auch da, wenn wir ihn nicht wahrnehmen. Vor dem Psalm gibt es das Buch Hiob. Hiob hat sich auch diese Frage gestellt. Gott, wo bist du? Meine Kinder sind gestorben, all mein Hab und Gut wurde geklaut, ich habe nichts mehr und nachher bin ich auch noch so krank, dass ich da nur noch im Staub liege. Gott, wo bist du in dem Ganzen? Warum passiert mir das? Ich habe doch versucht, für dich zu leben. Er hat sich diese Fragen gestellt. Aber wir wissen, Gott ist da. Und am Ende redet er mit ihm. Was macht er dort? Einige von euch kennen die Geschichte. Wie wird dieses aufgelöst? Gibt er ihm eine Begründung? Ja, er stellt ihm Fragen. Er redet mit ihm. Ja? Und zeigt damit, ja, ich war da. Hiob, du wirst es nicht verstehen. Ich gebe dir nicht eine Begründung. Es sei denn, Hiob hat es selber geschrieben, dann wüsste er die Erklärung aus Kapitel 1, dass der Satan ihn versucht hat. Okay? Aber Gott hat das alles gesehen. Und er hat auch das Ausmaß des Leidens abgemessen und zugelassen. Er hat gesagt, Satan, du darfst, aber nur so viel. Ja, so viel, aber du darfst ihn nicht umbringen. Ja? Hier ist auch die Begrenzung. Und Gott macht das auch bei uns. Er sieht jeden ganz genau. Und manchmal, wie bei Hiob, wir stehen da und sagen, ich verstehe das nicht. Weil wir nicht diese Perspektive haben, die Gott hat. Aber er sieht es. Und er sieht uns auch in unserer Not. Und er sagt, auch eine Erklärung wird nicht immer helfen. Ja, wenn jemand dir eine Erklärung gibt, sagen wir, es ist ein Unfall. Ich hoffe natürlich nicht. Ja, aber sagen wir, irgendein Unfall und jemand ist schwer verletzt oder stirbt sogar. Ja, und dann kriegst du vom Polizeibericht die Erklärung, ja, der Fahrer vom anderen Fahrzeug, der war betrunken und hat deswegen seine Fahrbahn verlassen oder ist über Rot gefahren oder wie auch immer. Du hast eine Erklärung, warum der Unfall stattgefunden hat. Würde dir das helfen? Nee. Ja? Gott gibt uns nicht Erklärung. Er gibt uns sich selber. Er sagt, ich bin da, ich bin bei dir und ich tröste dich. Das heißt auch, Gottes Gegenwart ist nicht abhängig vom Gefühl. Weder heißt es, er ist da, weil ich das irgendwie fühle, war so ein tolles Lied im Gottesdienst oder so, und jetzt fühle ich irgendwie seine Nähe. Ich kann sonst noch für Gefühle haben, das heißt nicht unbedingt, dass er nah ist. Aber auch andersherum, wenn ich nichts fühle oder wenn ich mich einsam fühle, heißt nicht, dass Gott nicht da ist. Er ist immer da, aber auf der Kehrseite auch, wir müssen ihm nahen. So heißt es in Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Aber warte mal, du hast die ganze Zeit erzählt, er ist immer da. Wie kann er dann nahen? Weil wir diese Verbindung brauchen, um dieses auch wahrzunehmen. Wenn wir auf Gott zugehen, dann ist diese Verbindung da. Die meisten von euch, tippe ich hier auch, haben ein Handy irgendwo, vielleicht im Moment gerade auf ausgeschaltet, super. Ja, aber das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Weil zu viele Menschen sagen, ja, wo ist Gott in dem Ganzen? Aber ihr Handy ist die ganze Zeit ausgeschaltet. Es ist nicht auf Empfang. Okay. Kann es sein, dass du, während wir hier sitzen und dein Handy ausgeschaltet hast, dass du Nachrichten bekommst? Ja, die Nachrichten gehen durch, aber du bekommst es nicht mit, weil du es ausgeschaltet hast. Gott ist die ganze Zeit da und er sendet Nachrichten. Aber die meisten haben ihren Empfang auf ausgeschaltet und sie kriegen es nicht mit. Und sagen, ich bin doch da, ich habe mich geoffenbart und ich möchte, dass du zu mir nahst, dass du mich anrufst und du wirst erfahren, dass ich da bin. dass ich nicht immer alles erkläre, aber dass du mir vertrauen kannst. Und dann kommt es auch nicht darauf an, wo wir gerade sind. Haben wir bei Jona gesehen. Ja. Paulus hat in Athen gepredigt, in Apostelgeschichte 17. Und da habe ich mal Vers 27 mitgebracht und hier an die Leinwand geworfen. Bevor ich das jetzt lese, Hintergrund. Okay, Athen zu dem Zeitpunkt das philosophische Zentrum der damaligen Welt. Ja, nicht die Hauptstadt, aber das philosophische Zentrum. Ja, und viele kamen dorthin zu diskutieren, zu überlegen. Und eine Großstadt mit all ihren Problemen. Und dann heißt es dann, Paulus verkündigt dort, Gott hat Zeiten der Menschen bestimmt, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Gott ist da und er möchte, dass wir ihn finden, aber wir müssen ihn eben auch suchen, anrufen. Egal, was deine Umstände sind, Gott ist hier und wartet darauf, dass wir zu ihm kommen. Er ist nicht desinteressiert, er ist nicht weit weg. Er ist allgegenwärtig. Und er möchte, dass wir mit dem zu ihm kommen. Er hat es eh und je gesehen. Ja? Manchmal denken wir, boah, wenn jemand anders das mitkriegen würde, der wäre völlig geschockt. Du hast was gemacht? Ja? Du hast was angestellt? Du siehst so lieb aus, da hätte ich mir bei dir nie gedacht. Gott ist nie geschockt, weil er immer dabei war. Und er möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir umkehren zu ihm. Und Gott geht es weniger darum, dass wir zum Gottesdienst kommen, als dass wir in seine Gegenwart kommen. Also nicht einfach, ich habe ja meine Schuld getan, ich war im Gottesdienst. Ich saß da, ich war anwesend. Sondern dass wir zu ihm kommen. Und das kann man von außen nicht beurteilen. Das ist von unserem Herzen abhängig. Aber ich sage das auch, weil Gott nicht unser Opfer braucht. Aber er möchte, dass wir erkennen, dass wir sein Opfer brauchen. Okay? Also wenn Gott immer da ist, dann ist es nicht einfach, er ist da mit dieser Erwartungshaltung, okay, ich habe dich geschaffen, Christus hat für dich bezahlt. Was bringst du? Wo ist deine Dankbarkeit? Sondern er möchte, dass wir erkennen, ich brauche dich. Ich will von dir hören. Ich weiß in dieser Situation nicht weiter. Herr, ich suche dich, ich brauche dich. Und er ist nah, er ist vor Ort. Und so verspricht er auch in Hebräer 13, Vers 5. Er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun? Ja. Er wird mich nicht aufgeben, er wird mich nicht verlassen. Er ist dort, unabhängig von dem, was ich getan habe. Das heißt nicht, dass es keine Schwierigkeiten geben wird, aber dass Gott auch dann dabei ist. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Okay? Also er beschreibt aus seinem eigenen Leben und sagen, die Bedrängnis ist da. Manchmal sehe ich sogar selber keinen Ausweg. Wir sind verfolgt, wir sind niedergeworfen. Wir machen diese Dinge durch. Aber warum nicht erdrückt? Warum nicht ohne Ausweg? Warum nicht verlassen? Warum nicht vernichtet? Weil Gott da ist. Wir machen es so häufig von den Gefühlen oder von den Umständen abhängig. Okay, aber wir müssen sagen, nee, Gott ist, wie er ist und ich kann ihm vertrauen. Gleichzeitig, und das ist mein letzter Punkt, Gott ist nicht auf die gleiche Art an jedem Ort anwesend. Okay, lass mich erklären, was ich damit meine. Wir haben gesagt, Gott ist allgegenwärtig. Richtig. Erinnerst du dich, wir hatten vorhin schon 2. Mose 3, als Gott im brennenden Busch zu Mose sprach. Und da sagt er, ziehe deine Schuhe aus, du bist auf heiligem Boden. Ja? Er musste nicht ständig ohne Schuhe rumlaufen. Ja? Wir sind nicht hier barfuß, ich glaube, ich sehe keinen, vielleicht ein paar Sandalen, aber ja, Dieses ist nicht auf diese Art und Weise. Es war an dem Ort, war zu der Zeit auf eine bestimmte Art und Weise und sagte, nein, hier möchte ich, dass du dich anders verhältst als sonst. Das heißt, Gott sieht, was auf der gottlosesten Feier geschieht, aber Gottes Wohlwollen ist nur auf dem Gehorsam. Er ist auch dort anwesend, wo sonst was getrieben wird. Er ist dort, er sieht das, er bekommt das mit, aber nicht mit seinem Wohlwollen. Auch heute kann man Gott überall begegnen, aber seine besondere Gegenwart ist hier, ist in der Gemeinde. Ist, wenn wir als Kinder Gottes uns versammeln in seinem Namen, um auf ihn zu hören. Erinnerst du dich an das Handy, an den Empfang? Ja? Gott ist auch sonst da. Der ist da, wenn die Leute gestern Abend, Freitagabend irgendwo gefeiert haben. Aber die meisten haben dort keinen Empfang. Aber wir sollten hier sein, zu sagen, Gott, wir wollen ja von dir hören. Und wir schlagen dein Wort auf und sagen, sprich Herr, denn dein Knecht hört, wie er im Lied ausgesucht hat. Okay? Nun, Gottes Gegenwart ist nicht auf ein Gebäude beschränkt, aber sein Wirken ist auf den Gehorsam gegenüber seinem Wort konzentriert. Was ich damit meine ist, das ist, wo Gott besonders wirkt. König Salomo hat schon bei der Einweihung des Tempels gesagt, ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel könnte ich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Gottes Wirken ist nicht auf ein Haus beschränkt. Gott wirkt nicht nur, wenn du hier im Gemeindehaus sitzt. Ja? Aber es ist konzentriert darauf, wenn wir uns auf sein Wort konzentrieren, wenn wir mit ihm reden im Gebet, wenn wir diesen Empfang haben. Gott ist nicht mehr oder weniger an einem Ort, aber sein Wohlgefallen hängt von unserem Wandel ab. Und ich glaube, das erklärt auch, wo viele Leute immer noch die Frage haben, ja, aber was war mit Jesus, als er am Kreuz hing? Da hat er doch Psalm 2 zitiert, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige beziehen das dann auf sich und sagen, ja, Gott, du hast mich verlassen. Ich bin in dieser Not und ich sehe keinen Ausweg. Okay? Ich würde sagen, Gott war bei Jesu Kreuzestod gegenwärtig, aber nicht mit seiner Gnade, sondern mit seinem Gericht. Wenn er allgegenwärtig ist, dann war er auch dann dabei. Er kann nicht weg sein, sonst wäre er nicht Gott. Okay? In Kolosser 2, Vers 14 lesen wir, und ich erkläre gleich die Verbindung. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Heißt, Gott war gegenwärtig. Ihr hattet als erstes Lied gesungen, sein Kleid für meins. Und da heißt es, der Vater hat sich abgewandt. Aber abgewandt heißt ja, ich bin da. Gott ist immer gegenwärtig. Aber es gibt zwei Arten von Gegenwart. Seine heilige Gerechtigkeit auf die Sünde und seine Gnade und Barmherzigkeit auf der Demut und der Umkehr. Also Jesus war gewohnt, in dieser gesegneten Gemeinschaft mit dem Vater zu sein, alle Zeit, von Ewigkeit her. Er hatte immer diese enge Verbindung mit ihm. Und jetzt war seine Aussage nicht, Gott, plötzlich bist du weg, sondern Gott, wir hatten immer diese Gemeinschaft. Du warst immer mit deiner Liebe und mit deiner Gnade anwesend. Aber jetzt bist du mit deinem Gericht anwesend. Warum? Weil er den Schuldschein, wo ist er? Er hat den Schuldschein gegen uns bestehen, ans Kreuz genagelt. Er hat das Gericht, was wir verdient haben, den Zorn Gottes, seine richtende Gegenwart, hat er auf Christus gelegt. Er hat gesagt, ich bin da, ich habe das mitbekommen. Ich kann auch sagen, ja, es ist bezahlt. Er war da, aber nicht mit seiner Gnade, sondern mit dem Gericht, sodass er uns dann seine Gnade geben kann. Und deswegen auch die Finsternis. Und ich bin überzeugt, dass das Gleiche auch für Gottes Gericht in der Ewigkeit gilt. In Matthäus 10, Vers 28 heißt es, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. ist Gott in der Hölle? Ich würde sagen, nach dem ja. Aber nicht mit Gnade, nicht mit dem Angebot der Versöhnung, sondern mit seinem Gericht. Wir hatten gelesen, in Psalm 139 war es, wo soll ich hinfliehen, wenn ich in den Himmel hinaufsteige? Ja, klar, da ist Gott. Wenn ich in den Sheol hinabfahre. Und das ist einmal Totenreich, aber es ist auch häufig dieser Gerichtsort. Ich glaube, auch dort, weil Gott allgegenwärtig ist, ist es nicht so, naja, da überlasse ich es halt dem Satan und den bösen Menschen und dann sollen sie selber zurechtkommen. Nee, er ist dort mit seinem Gericht. Wie er bei Jesus war, mit seinem Gericht. Auf jeden Fall, das war ja unser Hauptpunkt hier, Gott ist nicht auf die gleiche Art an jedem Ort anwesend. So heißt es dann in Epheser 1, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du das Evangelium des Heils, wenn du die frohe Botschaft von Jesus Christus, dass er für deine Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass wir durch Glauben an ihn ein neues Leben bekommen, wenn wir das gehört haben und gläubig geworden sind. Nicht nur, ich saß im Gottesdienst, ich habe das gehört, sondern ich habe es gehört und ich habe es persönlich angenommen. Dann sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Dann ist Gott nicht nur irgendwo anwesend, sondern in uns. Er wohnt in uns. Gott ist da und er ist nicht auf die gleiche Art und Weise bei jemandem, der den Herrn nicht kennt. Da ist er auch anwesend, der bekommt alles mit, aber er ist nicht in ihm. Er ist bei ihm, aber nicht ihm. Und das ist genau, was Jesus seinen Jüngern sagt. Bisher, sagt er, war ich bei euch gewesen, aber ich werde euch einen anderen Tröster senden, der in euch sein wird. Ja. Und so können wir wirklich sagen, Gott verlässt nicht. Nicht nur, dass er nicht äußerlich irgendwo da ist, sondern er ist selber in uns, wenn du sein Kind bist. Also so zusammengefasst, Gott ist allgegenwärtig. Aber stelle sicher, dass du unter seiner Gnade und nicht unter seinem Gericht oder seiner Korrektur bist. Gott ist gegenwärtig. Die Frage ist, sind wir unter seiner Gnade oder unter seinem Gericht oder seiner Züchtigung? Warum habe ich die beiden differenziert? Ganz kurz. Gericht ist, ich habe seine Vergebung nie angenommen. Und ich bin noch unter seinem Zorn. Ich habe die Vergebung, die er in Christus anbietet, nicht angenommen. Ich bin weiterhin auf dem Weg in der Welt meine Erfüllung zu finden und ich frage nicht nach Gott. Züchtigung ist zu sagen, ich bin sein Kind, ich habe Christus als Heiland angenommen, aber ich lebe nicht danach. Ich lebe im bewussten Ungehorsam. Ja, auch dort, es ist schon bezahlt, die Versöhnung ist da, aber wir müssen umkehren. Wir müssen zur Gemeinschaft zurückkommen. Ja, Gott ist dort. Ich weiß nicht, was deine Umstände sind. Ob du versuchst, etwas zu verstecken, etwas zu verheimlichen, es wird dir nicht gelingen. Gott ist da. Aber vielleicht auch, du sagst, ich bin in solchen Schwierigkeiten. Gott ist auch da. Aber er möchte, dass wir zu ihm kommen. Dass wir sagen, Gott, du hast es eh und je alles gesehen. Ich muss dich nicht informieren. Mein Gebet ist nicht, Gott, ich muss dir mal kurz sagen, was alles los ist. Gott ist da, er weiß es. Aber er möchte, dass wir kommen und sagen, Gott, ich weiß, du bist da. Ich brauche dich. Ich brauche, dass du mir hilfst, auf die Umstände richtig zu reagieren. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Weisheit. Ich brauche, dass du nicht nur irgendwie da bist, sondern dass du in mir wirkst. Ohne dich kann ich nichts tun. Ohne dich kann ich nicht vergeben. Ohne dich kann ich nicht leben. Ohne dich kann ich nicht nur reden, was zur Erbauung dient. Ohne dich komme ich in diesen Umständen nicht zurecht. Ohne dich weiß ich nicht, was ich morgen machen soll. Ohne dich kann ich nicht und will ich nicht. Aber wenn wir zu ihm kommen, sei es zum ersten Mal, er steht mit offenen Armen dort und sagt, ich habe so darauf gewartet. All das, was dich überführt hat, es war nicht dazu da, um dich zu bestrafen, zu vernichten, sondern dass du einsiehst, kehre um. Die Versöhnung ist angeboten. Und auch wenn wir als Kinder Gottes geflohen sind von der Gemeinschaft mit dem Herrn, gedacht haben, ich finde mehr Erfüllung, mehr Freude woanders. Er steht da und sagt, komm, du hast doch mitbekommen, dass es nichts bringt. Du weißt doch, dass dort keine Freude ist. Kehre um zur Freude deines Herrn. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du immer und überall bist und dass du immer der bist, der du bist. Voller Gnade und Barmherzigkeit. Aber auch gerecht und heilig, wenn wir die Barmherzigkeit nicht annehmen. Herr, ich bete, wenn jemand hier ist, dieses gehört hat, mitbekommen hat, der viel über dich weiß, aber der immer so auf ausgeschaltet hat, auf keinen Empfang, auf Abstand. Herr, ich bete, dass sie erkennen, du hast es eh und je mitbekommen, aber du hast sie nicht. Du möchtest das Beste. Und das Beste ist Gemeinschaft mit dir. Und ich bete für welche, die im Moment wirklich schwierige Zeiten durchmachen, die vielleicht nicht wissen, wie es weitergehen soll. Die sagen, ich kann nicht mehr. Du weißt, dass wir manchmal nicht können, aber du kannst. Lass sie erleben, lass sie erfahren, wie du trägst und ermutigst und tröstest und erhältst und nicht nur irgendwo da bist, sondern in uns wohnst, wenn wir deine Kinder sind. Herr, so lass uns danach leben. Nicht nur dieses als Information abspeichern, sondern mit deiner Gegenwart leben. Das bedeutet, entweder zu dir umzukehren oder diese Gemeinschaft einfach zu genießen, zu nutzen und in deiner Nähe zu bleiben. Herr, wirke du, dass uns das wirklich ermutigt, wenn wir in deiner Nähe sind und ermahnt, wenn wir auf Abwägen sind, dass wir wirklich in deinen Armen uns geborgen wissen dürfen. In Jesu Namen.